Willkommen beim RetinaCast.
Herzlich willkommen bei der dritten Staffel, Folge 3 des RetinaCast. Wir sprechen heute zum zweiten Mal über eine Serie, die uns sehr am Herzen liegt. Sie heißt Girls. Mit mir dabei sind heute die Lilly.
Hallo.
Der Pleidi.
Hallo.
Der Marcel.
Hallo.
Und ich bin Chef. Grüßt euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, über Girls haben wir schon mal 10 Minuten gesprochen. Ich habe es gerade eben gesagt. Das ist sogar im Mai gewesen. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber trotzdem wollten wir nochmal drüber sprechen. Es liegt uns am Herzen. Woran liegt das eigentlich?
Es ist halt eine schöne, gute, sehr ehrliche Serie.
Es gibt
wollen wir
Brüste
kurz sagen, um was es geht? Ja, und das Brüste natürlich. Entschuldige.
Ja.
Es gibt wollen wir sagen, um was es geht?
Ja. Mach doch mal.
Ja, also es geht hier um die Serie Girls, haben wir schon erwähnt, und eine HBO-Serie, die dieses Jahr erst angelaufen ist, am 15. April. Es gab da jetzt 10 Folgen, die sind jetzt vorbei. Deswegen sprechen wir auch drüber, weil wir haben ja damals nur über die erste Folge geredet. Und wir haben jetzt irgendwie das Gefühl entwickelt, dass man da noch ein bisschen mehr drüber reden kann als nur 10 Minuten. Und deswegen machen wir jetzt das hier. Und im Prinzip ist es eine Serie, die vom Leben und den ganzen Schwierigkeiten von 4 jungen Damen in New York berichtet. Ist das eine gute Zusammenfassung?
Ja.
Ja, kann man so lassen.
Genau. Anlass, die Folge heute aufzunehmen, die zweite Staffel geht bald los. Anfang Januar, Mitte Januar, 13. Januar 2013. Ah, 2013. Praktisch schon ums Eck.
Wenn ihr das hört, wird es nicht mehr lange sein.
Richtig. Oder ihr hört das im Jahr 2026 und wisst bereits, dass Lena Dunham mittlerweile ein Serienimperium betreibt, ja. Dann wisst ihr ja eben mehr als wir. Aber in jedem Fall, unser aktueller Anlass ist, dass die zweite Staffel demnächst beginnt und wir, ich weiß nicht, ob ich da schon was vorwegnehme, aber also zumindest ich freue mich drauf.
Ja, definitiv.
Ja.
Also, das Setup klingt ja erstmal so ein bisschen generisch, ne? 20-somethings in Amerika, in New York ausgerechnet, New York City, die eine Serie über deren persönliche Probleme und Liebschaften und Jobprobleme und alles.
Vielleicht auch ein bisschen übers Erwachsenwerden.
Bisschen übers Erwachsenwerden, ja, das nach hinten verlagerte Erwachsenwerden, genau. Die Charaktere, jetzt haben wir sie schon angesprochen, müssen wir vielleicht noch reden. Die allererste Figur, die einem da so einfällt, natürlich Hannah Horvath, gespielt von der Erschafferin der Serie und auch die Autorin der Serie, Lena Dunham. Also da könnte man jetzt natürlich schon eine Stunde drüber reden, über ihren Charakter und den Bezug von Lena Dunham zu der Serie.
Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir einfach nur kurz sagen, wer das ist und was sie macht, damit später mal so als unbedarfter Hörer zumindest weiß, von was für einer Figur wir hier eigentlich reden.
Genau.
Ja, also beziehungsweise Hannah ist eine angehende Schriftstellerin. Also sie schreibt gerade einen Roman, in dem sie so ihre Lebensgeschichte verarbeitet und wird eben in der ersten Szene dieser Serie von ihren Eltern besucht und ihre Eltern sagen ihr dann, ja, du kriegst jetzt übrigens kein Geld mehr von uns, du bist jetzt irgendwie seit 3 Jahren mit dem Studieren fertig und du arbeitest irgendwie unbezahlt in dieser einen Klitsche geh doch da mal hin und sag denen mal, dass du Geld willst von denen.
Wir brauchen ein Wochenendhaus.
Ja.
Das ist auch gleichzeitig, also glaube ich, die allererste Szene, ja. Hannah wird einfach der Geldhahn abgedreht.
Ja. Genau, das ist sie und sie wohnt zusammen mit einer jungen Dame namens Marnie. Die arbeitet, wenn mich nicht alles täuscht, in einer Galerie als Assistentin.
Genau.
Und sie hat einen festen Freund.
Ja.
Und ist so ziemlich das Gegenteil von Hannah.
Ja, sie ist halt gut aussehend und irgendwie kontrolliert in ihrem Verhalten und irgendwie so ein bisschen auch offensichtlich einigermaßen erfolgreich, so in ihrem Beruf.
Und wirkt sehr bieder.
Ja.
Ja, sie wirkt sehr bieder und sie ist auch irgendwie so auf eine andere Art und Weise so ziemlich verpeilt oder was heißt nicht verpeilt, sondern so, sie hat halt keine Ahnung, wie sie mit ihrem Freund umgehen soll, weil der eigentlich viel zu nett ist und ja, der wirkt, also meine Freundin hat auch schon gemeint, als sie den dann gesehen hat, da kommen irgendwie so Muttergefühle hoch, den will man eigentlich bemuttern und der tut einem irgendwie so ein bisschen leid. Ja, ja, also zumindest in der ersten Folge.
Ja, ihr Freund heißt im Übrigen, Moment, wie heißt er? Verdammt. Moment, ist es Ray? Nee, Ray ist der andere. Charlie, genau.
Gespielt von Christopher Abbott.
Richtig. Ja, es gibt noch mehr Menschen, die man erwähnen muss. Shoshana fällt mir da ein. Shoshana Shapiro ist so ein bisschen die naive, unerfahrene der Gruppe, die aber so mehr und mehr auch irgendwie so ein bisschen ins Rampenlicht treten darf.
Genau, und die letzte junge Dame ist Jessa Johnson. Ich finde es sehr, sehr erstaunlich, dass sie alle vier Alliterationen in ihrem Namen haben. Ein schöner Touch. Das ist so eine Weltreisende, die hat auch einen britischen Akzent und reist irgendwie durch die Welt und jetzt ist sie gerade wieder in New York und sie ist halt die Cousine von Shoshana und wohnt mit ihr zusammen und sie ist halt irgendwie total welterfahren, so ein bisschen abgedreht auch. Ja.
Ja, und sie hängt es auch irgendwie so ein bisschen an die große Glocke.
Ja, ihr müsst wenn ihr jetzt nicht in Paris seid.
Und, ja, genau. Also sie tut auch so ein bisschen großkotzig, aber es ist eigentlich schon auch ein interessanter
Charakter. Ja, also sie ist, glaube ich, so eine der, also sie ist halt schon sehr, sehr seltsam. So einfach in ihr, was sie so macht. Sie wirkt immer so ein bisschen, als hätte sie vielleicht auch schon mal die falschen Drogen genommen und wäre dann nicht so richtig schon mal hinweggekommen.
Also irgendwie haben wir halt hier vier vollkommen andere Charaktere, sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die aber trotzdem auf ihre Art und Weise total abgefuckt sind. Also irgendwie Hannah, die ja irgendwie total unsicher, aber gleichzeitig sehr, sehr übermütig sein kann. Oder Marnie, die eigentlich irgendwie total erwachsen ist nach außen, aber trotzdem nicht weiß, was sie vom Leben will. Und dann halt irgendwie diese avantgardistische Jessa, die eigentlich all ihr Selbstbewusstsein vom Vögeln bekommt und halt irgendwie Shoshana, die halt gerne mal vögeln wollen würde und deswegen total unsicher ist. Es ist halt eine schöne Dynamik zwischen den Personen irgendwie.
Ja, wir sollten vielleicht noch den Freund von der Hannah erwähnen oder Freund, das ist ja den Großteil der Serie irgendwie nicht so klar, was das eigentlich für eine Beziehung ist. Adam Sackler heißt er, wird gespielt von auch einem Adam, nämlich von Adam Driver. Das ist er wird als Schauspieler bezeichnet, aber er scheint auch nicht so wirklich viel zu schauspielen. Er ist eigentlich immer nur in seinem Apartment und baut irgendwelche Sachen. Er tischlert irgendwie noch so hobbymäßig. Und er ist halt irgendwie so der Typ, mit dem halt Hannah schläft. Und irgendwie ist er halt so etwas distanziert und so ein bisschen abusive, so stellenweise. Es ist irgendwie.
Er ist halt echt ein Weirdo.
Ja, ja, er ist halt seltsam.
Und creepy. Sehr, sehr, sehr creepy.
Also er wird eingeführt ein bisschen so als so ein Boyfriend mit Benefits oder so ein Friend with Benefits. Sie haben keine richtige Beziehung, glaube ich, zu Beginn.
Aber es wirkt zu Beginn schon so, als würde Hannah sehr gerne eine Beziehung mit ihm führen. Aber er ist da irgendwie distanziert.
Ja, sie hat da ja auch super Probleme, dass sie ihm irgendwie SMS schreibt, noch und nöcher, und der ja wochenlang nicht antwortet und so Geschichten.
Genau.
Richtig. Ist aber trotzdem ein sehr interessanter Charakter, weil er auch sehr spannend gespielt wird, finde ich. Also man traut der Figur irgendwie alles zu und gleichzeitig alle Weirdness beiseite ist er relativ interessant, finde ich.
Ja, und es passt auch irgendwie alles zusammen, was er so macht. Also es ist nicht so, dass er irgendwie total random Shit macht und irgendwie wirkt, als hätte er ernsthafte psychische Probleme. Er wirkt eher so, als hätte er so seine ganz eigene Ansicht, wie das Leben so funktioniert und wie er so sein will als Person, und das zieht er halt irgendwie durch.
Ja, also es ist seltsam und es ist irgendwie komisch, aber es ist in sich schon konsistent. Also alles, was er tut, hat schon irgendwie, wenn man seine seltsamen Motive so ein bisschen raus hat, dann ist es schon in sich geschlossen und macht irgendwie Sinn.
Also und damit passt er ja eigentlich auch ganz gut zu Hannah, die ist auch immer so ein bisschen uninstabil in dem, was sie so tut, aber doch auch irgendwie dann wieder konsistent. Ja, also es ist so, dass man diese Schauspieler wenn man diese Lena Dunham kennt, hat man die im Prinzip fast alle schon mal gesehen, weil die waren nämlich in dem Debütfilm von der Lena Dunham mehr oder weniger auch alle dabei. Der heißt Tiny Furniture. Den haben wir, glaube ich, alle nicht angeschaut, aber jetzt alle Bock drauf, ihn anzuschauen, nachdem wir den Trailer angeguckt haben. Mich nicht erst täuscht.
Ja, richtig. Tiny Furniture ist uns praktisch gerade eben erst begegnet. Also vom Trailer liest er sich, dieser Trailer, so ein bisschen wie so ein Prototyp für die Serie, glaube ich. Sie spielt eine andere Figur, klar. Die Charaktere sind auch offensichtlich anders, aber schon alleine, dass man praktisch den ganzen Cast, also die Schauspieler, da alle wiederfindet. Oder zumindest einen Großteil davon. Schon erstaunlich. Und ja, ich glaube, den müssen wir uns auch noch zu Gemüte führen. Ja,
definitiv.
Wenn jetzt sind wir schon bei den Charakteren oder deren Schauspielern. Sollen wir vielleicht noch ein paar so allgemeine Dinge sagen? Also zumindest, also so mal das Bemerkenswerte ist, auch so im Vergleich mit anderen Serien, die sich ja irgendwie anbietet, weil das ist ja irgendwie so ein Abziehbildchen der amerikanischen, ich weiß nicht, Beziehungsserie, Sitcom, kann man irgendwie beides nicht sagen. Aber so das Prinzip kommt einem ja bekannt vor, ja. Also ein Schimpfwort wäre ja vielleicht Sex in the City oder so. Wo man ja auch das Gefühl hat, gut, die sind alle ein bisschen älter, die sind schon in ihren 30ern, aber trotzdem, es geht halt primär so um ihre Beziehungen und sie arbeiten auch was und so und ihr Leben in New York und alles fancy und so. Also so gewisse Assoziationen hat man ja schon in der Serie und die werden ja auch aufgegriffen. Also in der ersten Folge hängt da gleich ein Sex and the City Plakat in der Wohnung und so. Aber was Girls dann halt unterscheidet, ist doch irgendwie so die ganze Ausrichtung der Charaktere, finde ich, weil die haben irgendwie, also ganz im Gegensatz zu Sex in the City, wo irgendwie das so das große Ziel ist, dann die große Liebe fürs Heiraten zu finden oder keine Ahnung, in anderen Serien, wo man eben ganz groß rauskommen will. Eigentlich haben unsere Charaktere in Girls weder große Ambitionen noch irgendwelche Erwartungen ans Leben oder sonst ja, irgendwelche Ziele. Sie leben halt so ein bisschen vor sich hin und sie hoffen irgendwie auf eine Verbesserung ihres Zustandes oder vielleicht auch nicht. Also, oder ist das jetzt nur meine Lesart dieser Serie?
Ja, also ich finde, also Lena zumindest hat ja schon so das Ziel, ihr Buch halt fertig zu schreiben. Aber dieses Ziel verfolgt sie halt auch so in der Weise, dass sie halt ihr Leben lebt und irgendwie da so versucht, sich einigermaßen durchzulavieren, ohne auf der Straße zu enden. Weil sie ja sozusagen einen Roman aus ihren eigenen Erlebnissen schreibt. Sie sagt ja am Anfang so, ja, also den Rest des Buches habe ich halt jetzt einfach noch nicht erlebt, den kann ich jetzt noch nicht schreiben, da muss ich erst noch ein bisschen weitermachen.
Ja, und diese Pläne finden dann halt ihr jähes Ende, indem ihr verklickert wird, dass es jetzt genug ist mit dem
lustigen Leben.
Ja, so. mit dem lustigen Leben und wobei man jetzt auch mal sagen muss, so retrospektiv, nachdem wir so die Folge gesehen haben, so richtig viel machen sie ja nicht mit der Prämisse, oder?
Du meinst mit diesem, dass sie kein Geld mehr hat, oder?
Genau, das wird zwar immer mal wieder so thematisiert und sie arbeitet dann mal in verschiedenen Jobs, aber so die generelle Ausrichtung nach dem Motto, ich weiß nicht, das ist jetzt eine Serie über jemanden, der irgendwie in New York plötzlich auf sich allein gestellt zurechtfinden muss. Das ist es ja nicht. Ja, sie hat dann irgendwie noch diese Hängematte mit ihren Freunden und jemand, der ihre Miete zahlt und
ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch deswegen. Also sie hat halt dieses soziale Netz, in das sie halt fallen kann und was sie auch durchaus ausnutzt. Also sie ist ja von ihren Eltern her schon sehr verwöhnt worden die ganze Zeit. Sie ist ja ein Papa-Kind gewesen und man merkt ja, dass sie schon sehr viel fordern kann. Und das merkt man ja auch in ihrer Beziehung zu Mani, es geht immer um Linas Probleme und nicht um Hennas Probleme und nicht nie um Mani. So. Mhm. Sie kann schon sehr, sehr fordern und da ist schon, also die sind ja auch, darf man spoilern? Schwierig, ne?
Ja. Versuch mal ohne.
Na, der Konflikt, der am Ende der Staffel eskaliert, basiert ja auch darauf, dass sie sich nicht wirklich darum kümmert, die Miete reinzubringen.
Ja. Ja, genau. Aber das vielleicht, also ich habe das jetzt auch primär gesagt, weil wir uns ja, glaube ich, bei der Pilotenprüfung noch nicht ganz sicher waren, wo die Serie jetzt hingeht. Also wir sind dann doch klar im Bereich, ja, wie soll ich sagen, sie leben halt ihr Leben und dann passieren noch Dinge, die diesen Rahmen bestimmen, aber die stehen halt nicht im Zentrum der Serie.
Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja im Prinzip einfach eine Beziehung. Also es geht ja hauptsächlich um diese Beziehungen, die sie so haben und was sonst noch so für Probleme auftauchen, aber jetzt nicht wirklich um die Arbeit. Es ist dann immer so das, wo sie in lustige Situationen kommt.
Ja, also es geht eigentlich, würde ich mal sagen, um das Leben von den Charakteren. Also im Endeffekt, da gehören Beziehungen dazu, da gehört auch zum Teil die Arbeit dazu, aber die spielt in dem Fall halt nicht so eine richtig große Rolle und es ist halt auch nicht so, ja okay, klarkommen allein in New York, sondern klarkommen allein im Leben, denke ich mal. So, weil das halt allgemein auch so mit Anfang, Mitte 20 so ein seltsamer Abschnitt ist, in dem man sich dann mal entscheiden muss, wo will man denn eigentlich hin, was will man denn eigentlich tun? Und ich glaube, diese Probleme werden da halt schon eher so aus der Sicht von den Charakteren angesprochen und nicht aus so jetzt eine Vogelperspektive wie, wie ist diese Serie, die wir letztens mal gesprochen haben?
Meinst du Underemployed? Ja, also ich glaube, über die Handlung brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil was diese Serie eigentlich ausmacht, ist so ihr Tonfall und ihr Stil und die Art, wie sie geschrieben ist, oder was meint ihr? Ja, also es ist halt zum Beispiel auch so eine Serie, die sehr nah rangeht, also einfach so von der Kamera her und auch sind sehr unvorteilhaft und sehr, sehr mitleidlos ihre Charaktere halt auch abbildet. Also so mit Speckröllchen und allem.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Serie, das ist schon alleine durch das etwas generische Setting bedingt. Also die Serie hätte auch somit das langweiligste Beziehungsvehikel der Welt werden können. Ist es nicht, und das ist einerseits der Schreibe von Lena Dunham geschuldet und andererseits halt einfach den Umstand, dass sie da was sehr, sehr Eigenes kreiert hat, was jetzt auch schwierig wird, irgendwie im Serienuniversum zu vergleichen, finde ich.
Das zeichnet die Serie auch aus. Also ich bin ja so ein Mensch, ich reg mich halt dann immer sehr auf, wenn Menschen zu gut aussehen, wie Beispiel Lost, die sind auf einer einsamen Insel, aber der Typ ist dann halt immer so mit einem Dreitagebart. Und sie hat immer irgendwie quasi frisch gewaschene Haare. Und hier ist es halt komplett anders. Man sieht halt die Leute mit Speckrollen und mit Segelohren und mit Zellulite. Und das wirkt halt alles so echt und aus dem Leben gegriffen. Und deswegen, glaube ich, kann man sich auch irgendwie so ein bisschen mehr reinfühlen als bei so einer Serie wie Underemployed, wo alle aussehen wie aus dem Modelkatalog.
Wir hatten es ja gestern, glaube ich, davon, von den unvorteilhaft geschnittenen Kleidern, die Hannah die ganze Zeit trägt. Da ist natürlich die Frage, inwieweit das irgendwie den Geschmack der Darstellerin widerspiegelt. Aber wir haben auch Interviews von ihr gesehen in Talkshows und so. Also sie kleidet sich nicht, glaube ich, gewöhnlich nicht so. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon ein Punkt, den sie versuchen zu machen in der Serie, dass sie sich eben etwas unvorteilhaft kleidet.
Ja, aber es halt trotzdem auch irgendwie einigermaßen auf die Reihe bekommt, irgendwie einen Freund zu haben und Sex zu haben. Also da bekommt man nicht irgendwie so vermittelt, du musst gut, super gut aussehen, damit das alles funktioniert. Das ist ja auch irgendwie ganz angenehm. So.
Ja. Hannah hat ja auch, also Hannah hat auch Ausstrahlung. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Das ist vielleicht auch ein Glück, dass sich die Erschafferin dieser Serie da ein bisschen selber geschrieben hat oder sich selbst die Rolle geschrieben hat. Weil da gehört also auch Mut dazu, zweifellos, das irgendwie dann in eine Fernsehserie zu projizieren. Und ganz besonders habe ich mich das gefragt, als ich die erste Folge nochmal gesehen habe. Da gibt es ja diese Szene, wo sie über ihre Tattoos reden. Und ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege, aber ihr Freund Adam fragt sie dann nach diesen Tattoos, die sie ja irgendwie überall am Körper hat. Und sie fragt dann, oder sie antwortet dann, das war in Highschool, ich habe da sehr viel Gewicht zugenommen und dann habe ich, und das sind hauptsächlich Kinder, irgendwelche Szenen aus Kinderbüchern oder aus Märchen. Und ich habe das primär getan, um irgendwie den Eindruck zu haben, dass ich Kontrolle über meinen Körper habe. Da habe ich mir dann auch überlegt, so ja, das ist in der Stelle erstmal lustig gewesen. Aber man überlegt natürlich schon, also ist das wirklich so? Gibt sie da nicht was über ihr eigenes Leben preis in der Form? Fallen mir jetzt auch wenig Beispiele ein, wo mir das schon mal so stark aufgefallen wäre, wie hier in dieser Serie.
Ob du suchst da zu sehr die Verbindung zwischen Lena und Hannah. Ich bin mir da echt unsicher, ob du da nicht einfach zu viel reininterpretierst. Also, klar, sie ist von ihr geschrieben und sie verkörpert, hat autobiografische Züge auf eine gewisse Art und Weise, aber ich glaube nicht, dass sie so persönliche Dinge dort reinbringt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja gut, also wie viel persönlicher kannst du noch werden, außer deine Speckröllchen in der Liebesszene darzulegen oder so mit die unwürdigsten Sexszenen der Welt irgendwie in die Welt hinaus zu schicken. Also ich glaube, sie hat da wenig Berührungsängste, aber ist natürlich auch ein valider Punkt, nur weil sie vielleicht eine Figur spielt, die ihr, keine Ahnung, optisch oder vom Leben her ähnelt, muss das nicht heißen, dass das sich auf alles bezieht. Ich weiß es nicht, aber so habe ich es wahrgenommen.
Ja, die Sache ist ja die Tattoos, die hat sie ja tatsächlich. Und die sehen jetzt nicht so aus, als wären die professionell von irgendjemand gemacht worden, der das tatsächlich kann, sondern sie sieht schon so aus, als wäre das so selbst zugefügt. Kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es auch so ein bisschen autobiografische Züge hat, dass es tatsächlich passiert ist, aber da müssten wir jetzt dann wahrscheinlich raten.
Sie sind auch irgendwie größtenteils auf dem Rücken. Ich würde also bezweifeln, dass sie sich die selbst zugefügt hat.
Ja, das stimmt. Das ist, ja, aber also das Argument steht natürlich, dass das ihre eigenen Tattoos sind, ja. Also ob das jetzt tatsächlich ihre Geschichte war oder eine Variante ihrer Geschichte oder so, die Tattoos sind da, die hat sie wirklich. Und damit, indem sie die thematisiert, hat sie sich natürlich zwangsläufig ein bisschen selber eingebracht, ob jetzt mit einer wahren oder halbwahren oder erfundenen Geschichte.
Ja, also sie hat ja zumindest relativ deutlich in Interviews gesagt, dass sie diese ganze Sache auf ihrem Leben in irgendeiner Weise basiert hat. Also dass schon das, was in dieser Serie passiert, auf jeden Fall eine gewisse Inspiration in dem, was sie so erlebt hat in den letzten Jahren, weil sie ist ja auch erst 26, also so weit ist es auch noch nicht weg, dieses 24-Sein, wie glaube ich, Hannah in der Serie ist.
Ja.
Aber da hat sie sicher schon auf ihre Erfahrung zurückgegriffen. Und ich denke, das sorgt auch sicher dafür, dass sie so authentisch das auch spielen kann, weil ich finde auch ihre schauspielerische Leistung in dieser Serie auch irgendwie sehr beeindruckend, dass sie so diese Verletzlichkeit und gleichzeitig aber dann doch so eine gewisse Stärke hat. Also man sieht halt, sie zweifelt an sich und an ihrem Körper und sie findet sich nicht so wirklich schön, aber dann hat sie dann doch irgendwie die Kraft, dann alle Leute auch einfach im Regen stehen zu lassen und auch einfach ihr eigenes Ding zu drehen. Also ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie das auch darstellt. Also da stellt sie auch die anderen schon noch ein bisschen in den Schatten, bei denen die dann schon mehr noch eine Rolle spielen und man auch merkt, dass sie wirklich jetzt auch spielen. Und bei ihr wirkt es auch schon sehr, sehr echt. Vielleicht auch wegen diesem Meta-Charakter, dass sie ja sozusagen in der Serie schon jemanden spielt, der hinterher vorhat, die Geschichte zu erzählen.
Ja, diese Spannung irgendwie so zwischen so einem überbordenden Selbstbewusstsein, auch nur einer gewissen Ich-Bezogenheit und dann in anderen Stellen aber so der kompletten Abwesenheit von Selbstwertgefühl ist spannend, ja. Ich nehme an, das war auch ein Punkt, den sie irgendwie hatte, als sie den Charakter geschrieben hat.
Ja, und dann aber sich noch die Mühe zu geben, die anderen Charaktere auch noch so gut zu entwickeln, das verdient ja dann doch schon noch extra Respekt. Wobei sie zurückbleiben im Vergleich.
Ich wollte gerade sagen, sie sind auch nicht alle gleich gut entwickelt. Ne? Ja. Es gibt schon, wobei, ja, das hat dann natürlich wieder Potenzial. 10 Folgen sind natürlich auch knapp, um irgendwie einen ganzen Seriencast irgendwie Tiefe zu geben.
Ich würde gerne noch mal kurz auf Hannah eingehen, weil ich gerade den Eindruck habe, dass ihr die alle, weil den Charakter uneingeschränkt toll findet und sympathisch. Ist es so?
Also, sympathisch schon.
Ich weiß gar nicht, ob sympathisch, also für meine Empfindung trifft. Sie ist nicht sympathisch, sie ist interessant und sie ist realistisch. Also ich kann die Figur sehen irgendwie in einem echten Leben. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich sympathisch finde. Ich finde, wird sie zumindest insofern, ja, ich finde kein besseres Wort als interessant.
Ja, weil ich glaube, wenn ich so einer Person im wahren Leben begegnen würde, würde ich die furchtbar anstrengend finden und versuchen, so wenig wie möglich mit ihr zu tun zu haben.
Also sie ist halt auch eine ziemliche Egomanin. Also das kann man ihr schon auf jeden Fall vorwerfen.
Sagen wir es mal so, ich kenne Leute, die sind so ähnlich und ich finde die eigentlich doch auch im wirklichen Leben interessant. Natürlich sind die im weitesten Sinne anstrengend, aber lieber so als dann langweilig.
Ja, Also definitiv. Lieber so als langweilig ist vielleicht noch ein guter Einstieg zu einem anderen Punkt, den ich noch hätte. Die sind alle extrem ich-bewusst, die Charaktere, die Lena Dunham so geschrieben hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Problem, das ich hatte beim Serie schauen und mir dabei Notizen machen hier für den Podcast, weil da bleibt irgendwie total wenig Raum so für eigene Ansichten, weil die sich irgendwie alle selbst schon so gut kennen und ständig über sich reden. Also so wenig Raum für Analyse, würde ich fast sagen. Ja, Hanna spricht ja praktisch pausenlos über ihre Fehler und wann sie Angst hat und wann sie Selbstzweifel hat und wann sie stark ist und wann sie Gefühl hat, dass sie das haben will und wann sie sich für ihre Freunde interessiert und wann sie sich nicht für ihre Freunde interessiert. Weil so viel Selbstkritik wird es irgendwie schwierig, für mich jetzt irgendwie noch Punkte zu machen, die die Serie nicht schon macht.
Es stimmt tatsächlich. Also die sind alle schon sehr, sehr stark selbstreflektiert und da ist es natürlich dann so schon ein bisschen ein Problem, da noch großartig was reinzudichten oder was selbst sich Gedanken zu machen, wie das der Charakter oder die Charakterin jetzt sehen könnte.
Ja, aber das kann dann ja nicht daran hindern, die Serie auch irgendwie gut zu finden.
Natürlich, natürlich. Aber jetzt nur so aus Interpretationsgründen ist das schon ein Problem, wenn die alle so hier wissen genau, was los ist und so und...
Das ist ja auch kritisiert worden, dass die Charaktere alle so selbstbezogen seien, dass es eigentlich sehr uninteressant ist.
Ja, aber das ist ja durchaus auch was zumindest auch die Dialoge so brillant macht, dieses ständige selbstreferenzielle und wir reden jetzt über das, was wir gerade machen und über unsere Fehler und das halt dann alles mit einer Affengeschwindigkeit. Das macht ja schon sehr viel von der Faszination aus, diese
und
Dialoge
passt ja
dann
auch
zu
sehr
hören.
Zu diesem Anfang bis Ende 20 sein, gerade von der Uni kommen und denken, man würde irgendwie voll viel im Leben erreichen, aber eigentlich gar nicht genau wissen, wo man hin will. Da ist man in dem Alter, ist man sehr, sehr selbstreflektiert und versucht immer alles auf sich zu beziehen. Und ich finde es dann schon irgendwie sehr realistisch. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in dem Alter sind wie die Charaktere dort und halt genauso denken, dass sie das ganze Leben begriffen haben und trotzdem aber dann nachts immer mit den Selbstzweifeln wach liegen und vorsichtig hin und her wippen.
Ja, ich glaube, Realismus ist auch das Ding, was mich an der Serie am ehesten begeistert, weil man kauft es den Leuten einfach ab. Die Charaktere sind zwar zum Teil so ein bisschen überzeichnet, aber nicht so sehr, dass man nicht denkt, oh, diese Geschichten hätten jetzt genauso passiert sein können. Also man kennt wahrscheinlich auch irgendwie Leute, denen was Ähnliches schon mehrmals passiert ist. Und daher finde ich das schon ganz gut, dass man auch so, dieser Sinneswandel, diese Einstellung zum Ich-Sein gerade dieser Generation jetzt wieder gespiegelt wird. Also das macht das Ganze für mich einfach noch realistischer.
Sie sprechen das ja schon in der Pilotfolge an, irgendwie A Voice of A Generation.
Ja.
Das ist schon wieder so der ironisch gebrochene Anspruch. Irgendwie ein guter Titel und also ein gutes Schlagwort und auch ein spannender, ja, vielleicht eine spannende Eingabe, unter der man so die ganze Serie betrachten muss. Also man versucht viel, schafft vielleicht nicht so viel. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte mit dem Argument. Eigentlich wollte ich nur noch mal dieses großartige Zitat nennen.
Ja, also was mir da noch immer dazu einfällt, wenn man so sich diese Dialoge und dieses ständige über sich selbst und über seine Gefühlswelt reden, das erinnert mich irgendwie immer sehr so an diese ganzen Woody Allen-Sachen. Die sind zwar jetzt inzwischen schon etwas datiert, weil die halt einfach irgendwie die guten Filme von Woody Allen halt schon ein paar Jahre her sind, die meisten. Aber irgendwie, das hat ja schon sowas auch so von, ja, es erinnert einen schon sehr daran, oder wie geht's euch? Also so dieses, wir müssen jetzt über uns pausenlos über unsere Beziehung reden und über unsere psychischen Probleme und über alles die ganze Zeit und das ist irgendwie immer super awkward, aber es ist halt trotzdem total lieb und nett und man hat da total Bock, das sich anzuhören.
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir es geschafft haben, die Faszination wirklich rüberzubringen, diese Serie ausübt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das irgendwie in Worte fassen kann, weil, naja, das Setting ist so generisch, worüber sie reden, das ist irgendwie generisch. Sie haben halt Beziehungen. Dann kann man noch sagen, ja, es ist alles so irgendwie so roh dargestellt, ja. Also Sexualität wird so dargestellt, wie sie halt ist. Beziehungen sind nicht romantisiert, sind halt auch so, wie sie sind. All das.
Ja, lass uns über Sex reden.
Okay.
Ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der Sex so realistisch dargestellt wird wie in dieser Serie. Es ist so großartig. Es ist halt nicht dieser typische Serien, wir schlüpfen mal unter die Bettdecke und haben total romantischen Sex und die Schweißperlen glänzen auf der kahl rasierten Brust des Mannes und alles ist total toll und alle passen sich an und das ist so super romantisch. Nein, sie haben Sex und sie ficken und es ist toll. Es ist dreckig und schmutzig, manchmal würdelos und es ist genauso wie im echten Leben. Das ist ganz falsch.
Und sie quatschen einfach pausenlos dabei.
Ja, was ja auch
mal passiert.
Dem Realismus nichts.
Genau.
Ja. Lassen wir das.
Es ist übrigens eine dieser Serien, die sehr unkomfortabel sind, wenn man sie im vollbesetzten Intercity anguckt.
Ja.
Ich will so aus eigener Erfahrung gerade mal berichten.
Das ist vielleicht wirklich ein Punkt. Also haben wir das schon mal gesehen irgendwann in der Serie? Also selbst bei Filmen wird es schwierig, da irgendwie Beispiele zu finden, wo das in der Form dargestellt wird. Also einer der wenigen, deswegen habe ich heute Morgen auch einen Link dazu mal getweetet, weil mir das dabei wieder eingefallen war. Shortbus wäre noch so ein Ding. Und das spielt lustigerweise auch in New York. So ein sehr kleiner Low-Budget-Indie-Film. Noch expliziteren Sexszenen. Ja, sehr direkt, sehr nah am Darsteller dran. Aber dann endet es auch schon wieder. Mit den Referenzen, die mir da noch einfallen. Klar, es gibt dann dieses Genre-Kino, das sich grundsätzlich dann nicht zurückhält. Aber nichts, was auch nur annähernd so Mainstream wäre wie Girls. Mit allen Einschränkungen, Wort Mainstream, das man halt so braucht bei einer kleinen Pay-TV-Serie.
Ja, also so ein bisschen ist mir gerade wieder eingefallen. Wir hatten ja auch schon mal über eine Serie geredet und die Sexszenen herausgestellt. Das war nämlich Shameless. Wenn ihr euch noch erinnert, das ist ein bisschen glamouröser irgendwie, aber doch so auch in der Direktheit finde ich das schon auch vergleichbar, oder?
Ja, bei Shameless fühlen sich die, also ja, klar, also ich empfinde das ein bisschen anders, weil bei Shameless fühlen sich die Szenen ein bisschen anders an. Bei Shameless sind die, glaube ich, mehr ein Plotpoint. Also da muss dann jemand mit jemandem schlafen, damit entweder so der Charakter entwickelt werden kann, so als Minimalanforderung, oder damit eben die Handlung vorangeht. Und bei Girls ist das mehr einfach so ein natürlicher Bestandteil des Lebens der Menschen, die wir da betrachten. Also so habe ich es empfunden.
Ja, und auch bei Shameless, die sollen ja noch viel abgefuckter wirken und viel runtergekommener und irgendwie, sie haben Sex in der dreckigen Küche, aber es wirkt halt nicht so. Das wirkt halt so wie in einer Hochglanzproduktion eben. Die Menschen sehen zu gut aus, die Einstellungen sind zu perfekt und es wirkt halt tatsächlich nicht so wie im wirklichen Leben, wohingegen das jetzt bei Girls unglaublich realistisch wirkt.
Ja, also es ist so diese gnadenlose... Diese Ehrlichkeit, also was mir zu der Serie immer einfällt, ist, dass sie irgendwie sehr, sehr ehrlich ist, so in dem, was sie zeigt. Also da wird nichts schön gezeichnet oder irgendwie dann auf politische Korrektheit getrimmt, sondern die machen es halt einfach. Und dann wird die eine, bekommt halt irgendwie, treibt halt ab und dann ist das halt ein Thema. Dieser Einfolge geht es halt im Prinzip nur um die Abtreibung und über Geschlechtskrankheiten. Und das wird dann halt einfach gemacht.
Und ja, alles, was dazu gehört, mit, wir schweißen jetzt eine Party für deine Abtreibung oder sowas. Wir machen es zu einer Party.
Ja, und das ist halt dann immer sehr awkward. Aber man guckt sich es halt auch wirklich gerne an, weil die Charaktere einfach so interessant sind. Also es sind einfach, es passiert jetzt nichts, was man nicht irgendwie schon mal irgendwo gesehen hat, aber die Art, in der es passiert und in der es präsentiert wird, ist halt das Faszinierende. Also die Dialoge sind irgendwie total spritzig und wie man es halt so, wie man sie halt so gerne hört, so. Und es sind halt einfach wirklich interessante Figuren. Das hat man ja relativ selten, dass man da mal was Neues sieht und dann nicht irgendwie so, ja, das ist dann das Arschloch und der ist halt immer voll, der ist immer schlecht und am Ende wird er dann gut, sondern der Adam ist halt manchmal ein Arsch und manchmal ist er halt total, total lieb, wie halt Menschen so sind, so die meiste Zeit irgendwie ziemlich unsympathisch, aber sie haben halt auch ihre guten Momente, so.
Du hast ja gerade was angesprochen, das habe ich mir nämlich auch noch notiert. Also die Serie ist unheimlich gut drin, die richtigen Noten zu treffen, finde ich. Ist ganz selten, dass mal so eine Szene dabei ist, wo ich das Gefühl habe, die ist jetzt irgendwie entgleist oder daher weiß ich jetzt nicht, was ich draus mitnehmen soll. Also wenn es irgendwie intime Szenen gibt, dann fühlen die sich richtig an. Es gibt dann natürlich auch die Szenen, die primär lustig sein sollen. Die sind dann halt auch lustig oder haben zumindest einen richtigen Humor drin. Ganz oft ist das ja so, dass man irgendwie so als Zuschauer so ein bisschen so zurückgelassen wird und gar nicht weiß, was man jetzt so, ja, was man jetzt damit anfangen soll, was einem da gerade gezeigt wurde. Ich weiß noch nicht mal, wem das jetzt zu verdanken ist, ob das das Drehbuch ist oder ob das einfach schön fotografiert ist oder ob das Setting so gut passt oder ob die Leute das richtig wiedergeben. Aber ja, die Serie trifft einfach dahin, wo sie will, glaube ich. Es ist immer schwierig, das jetzt genau zu umschreiben, aber habt ihr das auch so empfunden oder nicht?
Ja, doch, also man fühlt sich selten irgendwie so verlassen. Also dass man irgendwie, was geht denn jetzt? Ihr seid alle irgendwie voll die Arschlöcher und fickt euch doch mit eurem ganzen Scheißproblem. Was wollt ihr eigentlich gerade von mir? Das passiert einfach nicht. Ich wollte einfach mal ein bisschen fluchen, entschuldigt. Ja, nee, doch, finde ich auch.
Ja, dann, nachdem wir uns jetzt so lange drüber unterhalten haben, warum die Serie eigentlich so gut ist, müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, ist sie denn auch erfolgreich? Und ja, also eigentlich muss man ja sagen, sie ist erfolgreich, weil sie hat es immerhin mal in die zweite Staffel geschafft, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte.
Und sie arbeiten wohl schon an der dritten Staffel.
Und sie arbeiten an der dritten Staffel, ja.
Ja, und sie hatte auch irgendwie, sie hatte großen Impact. Also irgendwie, wenn man so ein bisschen guckt, da wird sehr viel auch über diese Serie geschrieben. Das wird ja eigentlich oft über HBO-Serien, aber über Girls wurde sehr, sehr viel geschrieben. Manche hassen das, manche hassen diese Serie auch, aber viele lieben sie halt also dafür, dass sie halt neu ist und irgendwie anders und dann doch so ein bisschen A Voice of A Generation ist und irgendwie darüber redet, wie es halt so ist, in unserer Zeit Mitte 20 zu sein.
Vielleicht ist es auch einfach jetzt mal die New York-Serie, weil Sex and the City ist seit wie vielen Jahren nicht mehr da?
Weiß ich nicht, aber das ist alles.
Gossip Girl ist irgendwie diese Woche zu Ende gegangen. Und man. Also.
2004 hat Sex and the City aufgehört.
Genau, und Friends hat ja auch schon für Ewigkeiten geendet. Also.
Was gibt's noch? How I Met Your Mother?
Yeah. Ja, das ist halt furchtbar inzwischen.
Das ist auch hoffentlich bald am Ende. Ja. Vielleicht ist es einfach jetzt die New York-Serie und dann wahrscheinlich eine der besten, die es je gab dazu.
Also unter New York-Szenen würde ich unbedingt noch Louis subsumieren wollen und da wird's eng. Das ist noch eine weitere ganz brillantes Ding, was gerade noch läuft. Ich weiß auch nicht, warum, also was die Stadt ist, insbesondere was es mit New York auf sich hat für Girls jetzt. Weil ich glaube, das war dein Punkt, Marcel, dann solltest du ihn vielleicht auch kurz anbringen.
Ich weiß nicht wirklich, was du mir gerade sagen möchtest.
Okay. New York spielt zwar irgendwie eine wichtige Rolle, aber sie machen ja nicht so viel aus New York. Ja, New York ist irgendwie manche Leute würden es irgendwie als Hauptstadt der westlichen, also die kulturelle Hauptstadt der westlichen Welt bezeichnen. Man kriegt aber nicht viel davon mit. Man kriegt viel vom Lebensgefühl mit der Leute, die da drin leben. Aber die Stadt selber wird nicht wirklich thematisiert. Nicht mal Kulisse eigentlich. Es ist nicht, dass man irgendwie mal ein Landmark gesehen hätte. Man ist ja hauptsächlich irgendwie auf Gehwegen vor Häusern oder eben in den Häusern, wo die Leute wohnen.
Ja, es ist aber halt dieses relativ freie soziale Umfeld. Ich glaube, diese Serie wäre auch unglaubwürdig, wenn sie jetzt in irgendwie so einer Kleinstadt spielen würde, weil diese Leute sind halt auch irgendwie relativ progressiv und irgendwie cutting edge in dem, was sie da so machen.
Die Frage ist ja auch, wisst ihr das? Ich weiß nämlich nicht, wird die Serie in New York selber gedreht oder wird die in L.A. gedreht, wie ungefähr 95% aller anderen Serien, die in New York spielen?
Das kann ich dir gerade nicht sagen. Lass mich kurz reden.
Weil das würde zumindest erklären, dass man halt nicht wirklich viel von der Kulisse sieht. Gibt ja, also.
Also ich meine, ich hätte zumindest mal gelesen, irgendwie New York-based Writer Lena Dunham. Das würde dann dagegen sprechen, aber wo die Serie dann tatsächlich gedreht wird, weiß ich auch nicht.
Sie kann ja die Drehbücher auch schreiben.
Ja, klar.
Nicht, ne? Das Ding ist halt, also warum gerade New York, finde ich, ist gar nicht so abwegig, weil ich meine, die sind gerade mit der Uni fertig und wollen irgendwie zumindest auf eine gewisse Art und Weise groß rauskommen. Also sie versucht halt irgendwie in dieser künstlerischen Schriftsteller-Szene irgendwie Fuß zu fassen. Und wo kann man das denn besser als irgendwie in New York, in der Weltstadt quasi schlechthin? Und die Jessa, die ja auch irgendwie gerade von der 25. Weltreise zurückkommt und sich nach ihren Freunden und irgendwie nach Heimatgefühl sehnt, vielleicht ist da auch die Stadt noch irgendwie so groß genug, dass sie halt nicht irgendwie Fluchtreflexe in ihr auslöst oder sowas. Also ich kann schon verstehen, dass sie halt für junge Menschen ja gerade New York gewählt haben.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon so, dass es dass junge Menschen, die jetzt, sagen wir mal, von daheim abhauen oder, also im positiven Sinne, die jetzt irgendwie
ausziehen,
fertig mit der Uni sind, irgendwie was erleben wollen, dass es die dann halt in die große Stadt zieht. Und da ist man ja in New York ziemlich gut aufgehoben, würde ich mal sagen.
Also ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut. Wenn ich die Shooting-Locations richtig interpretiere, wird die im Prinzip fast ausschließlich in New York gedreht. Also die sind da am richtigen Ort. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass es etwas mysteriös ist, dass in dieser gesamten Serie, obwohl das irgendwie in New York so ultra-Multikulti-Stadt, da kommen irgendwie nur weiße Amerikaner vor.
Oh, danke, dass du
ganz normale weiße Amerikaner.
Ich find's echt schlimm.
Wobei,
das ist so irritierend.
Ja, es gibt halt keine Schwarzen, es gibt nicht mal die einzige Asiatin, die vorkommt, die ihre einziges Merkmal ist, dass sie gut mit Computern umgehen kann.
Dass sie kann Photoshop.
Und wenn das nicht das billigste Klischee aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie eine Asiatin war.
Doch, ganz am Anfang
in
dieser Agentur, in der Hannah arbeitet.
Ja, das ist total irritierend, dass ich nicht mal als Nebenfigur oder sowas irgendwie eine nicht weiß positionierte Frau, Mann, Person vorkommt. Das ist total irritierend für mich. Gerade für New York.
Ja, also das kann man ja auf jeden Fall ankreiden, so ein bisschen Mangel an Diversifizierung an dieser Stelle.
Ich habe aber gelesen, dass das wohl in der zweiten Staffel anders werden soll.
Ja, das ist mir auch schon begegnet. Ich hoffe, dass sie es machen, weil es wäre schon...
Also die Serie ist ja schon sehr realistisch, aber das würde dann noch einiges dazu beitragen. Das würde mich persönlich sehr freuen.
Ja, und ich kann mir das eigentlich auch nur erklären, als dass das eben eine Serie ist, die irgendwie primär das Leben der Autorin abbildet. Und naja, wenn sie halt aus einer, weißen, unter Umständen privilegierten Familie kommt, ist das vielleicht gar nicht so, so abgedreht, dass sie dann eben keinen Multikulti-Freundeskreis hat, aber es ist auch Spekulation. Ist auf jeden Fall bemerkenswert, ist mir auch aufgefallen, das ist eine gute Beobachtung und ich verstehe es nicht. Also mehr New York bitte, auch mehr irgendwie, mehr echtes Leben, weil das würde irgendwie noch gut zum Setting, also gut als Teil des Settings der Serie auch passen. Ja, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum das bisher nicht passiert ist.
Ein Erklärungsversuch wäre vielleicht, dass der Cast doch tatsächlich ziemlich begrenzt ist. Also ich meine, da gibt's im Endeffekt, würde ich mal sagen, 5-6 Charaktere, die man öfters mal sieht. Und alle anderen, die sind ja eigentlich relativ uninteressant.
Ja, aber es würde ja niemand daran hindern, jetzt irgendwie einen davon
klar, natürlich,
eine andere Hautfarbe oder zumindest eine andere Herkunft zu geben, als irgendwie aus Mittelamerika. Nicht Mittelamerika, aus irgendwie USA.
Ja, Nordamerika.
Nordamerika. Ja, haben wir noch irgendwas auszusetzen an dieser Serie?
Ja, ist schwierig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die Faszination richtig transportieren konnten. Bin mir auch nicht sicher, ob wir Kritik richtig transportieren können. Es gibt natürlich schon Aspekte, die man halt an der Serie kritisieren kann, vielleicht auch muss, weil das für viele Leute vielleicht halt auch einfach ein Ausschlusskriterium ist. Also ich sehe beispielsweise nicht, also wir haben jetzt gesagt, die Serie ist erfolgreich, sie wird irgendwie verlängert, kriegt vielleicht eine zweite sie kriegt sicher eine zweite, vielleicht eine dritte Staffel. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber es ist ja jetzt kein Massenphänomen, ja. Und ich denke, es ist auch keine Serie, die irgendwie je ein Massenphänomen werden kann, weil ich glaube, der Kreis der Zuschauer, der mit der Serie angesprochen wird, ist relativ klein und blöderweise für uns ist er vielleicht so ein Querschnitt unserer der Retina-Cast-Crew.
Ja, was ist denn die Zielgruppe eigentlich?
Podcast. Naja, ich kann es mir eigentlich nur erklären, privilegierte 20-somethings auf der Suche nach, sie wissen nicht.
Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens.
Privilegierte so. Weiße 20-somethings auf der Suche. Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass das Menschen, die außerhalb dieses ich weiß nicht, ob man es Zielgruppe nennen kann, weil ist natürlich Spekulation, ob das die Zielgruppe ist, aber ich würde es jetzt einfach mal annehmen. Und ich glaube, dass wer da jetzt nicht runterfällt, kann mit der Serie unter Umständen einfach extrem wenig anfangen, weil wenn die Charaktere nicht zu einem sprechen, dann gibt's nicht viel an der Serie, was also was für die Serie spricht. Ja, wir haben noch nicht mal irgendwie Glitz und Glamour, wie es jetzt Sex and the City hatte, wo, keine Ahnung, selbst wenn man sich jetzt für Carries Liebesleben nicht interessiert hat, hat man zumindest noch erfahren können, irgendwie was jetzt gerade, keine Ahnung, die geilste Schuhmarke der Welt ist oder was auch immer. Das fällt dann auch schon mal raus. Wobei, stimmt gar nicht. Sie arbeitet ja im Verlauf der Serie dann bei Grumpy Coffees. Und Grumpy Coffees ist wirklich ein exzellenter Coffeeshop in New York. Aber das hier sei es euch als Tipp noch mitgegeben.
Ja, also einmal, man muss ja nicht unbedingt sein wie die Charaktere, um sie interessant zu finden. Also das würde ich ganz so sehr, würde ich es nicht einschränken. Aber was die Serie halt extrem einschränkt, ist die Menge an Kultur, die man einfach kennen muss, um überhaupt zu verstehen, was diese ganzen Dialoge bedeuten sollen. Also die sind ja im Prinzip die ganze Zeit auch nur dabei, sich so über aktuelle Popkultur und das, was momentan, was man halt so macht, wenn man irgendwie Mitte 20 und die ganze Zeit mit dem Handy beschäftigt ist, was man da halt so macht. Also die reden dann irgendwie darüber, welche Kommunikationsform jetzt in welcher Hierarchie steht. So, ja, also ganz unten ist irgendwie so Facebook-Nachricht und dann kommt irgendwie Texting, also so SMS und dann anrufen und Face-to-Face und so. Und ich meinte, wenn man in dieser Welt überhaupt nicht lebt, dann ist man halt sehr, sehr irritiert. Was zur Hölle wollen die eigentlich jetzt gerade von mir?
Ja, aber auch wenn man in dieser Welt lebt, ich habe die ersten paar Folgen vor ein paar Tagen nochmal mit meiner Freundin angeguckt und die meinte dann halt auch so, ja, sie findet das ganz interessant und unterhaltsam, aber das hat man doch alles irgendwie schon mal gesehen. Aber ich glaube, für uns, also die Begeisterung, die für uns da oder die Faszination, die für uns da von der Serie ausgeht, ist halt das Setting und die Aufnahmen und der Realismus. Aber wenn einem eigentlich eher die Geschichten interessieren, die eine Serie erzählt, dann hat man das halt alles auch schon in diversen Sitcoms und Drama-Serien schon mal gesehen, so im Großen und Ganzen.
Ja.
Ja.
Also das ist vielleicht auch so ein Ding, dass man sagen könnte, okay, man muss halt das Setting mögen, man muss sich für die Charaktere interessieren. Die eigentliche Handlung ist jetzt nicht so, dass man da unbedingt gefesselt vorm Fernseher sitzt und unbedingt die nächste Folge haben möchte.
Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir haben uns jetzt ganz gut das Beste gesagt, also haben gesagt, wie wir halt, was wir in dieser Serie gut finden. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte?
Nein, aber wir müssen euch natürlich noch sagen, wo ihr die Serie herkriegt. Und da ist die Antwort, keine Ahnung.
DVD ja. Gibt es nicht.
Die läuft auf einem Pay-TV-Sender in Deutschland, der heißt irgendwie Glitz oder sowas. Ich habe von dem noch nie was gehört. Mhm. Da läuft sie in der wahrscheinlich komplett schlimm synchronisierten Version. Und ansonsten, ja.
Der Frauen- und Lifestyle-Sender Glitz. Ja.
Ah, mit gleichen Tick, glaube ich, auch gerade auf.
Interessant.
Gut, dann habe ich dann müsst ihr einfach gehört. Noch den Frauen- und Lifestyle-Sender Glitz.
Aber es gibt es mit zwei Kanaltonen, ja. Also es ist nicht ganz hoffnungslos.
Dann möchte ich jetzt an dieser Stelle noch auf die Ironie hinweisen, dass ausgerechnet Girls auf einem Frauen- und Lifestyle-Sender namens Glitz läuft. Also nichts hat weniger mit Lifestyle und Glitz zu tun als Girls. Aber gut, vielleicht trifft es da auf ein Publikum mit offenen Ohren. Ich würde es der Serie wünschen, auch den Erfolg hierzulande. Wer jetzt kein Glitz hat, wird es wahrscheinlich schwierig. iTunes Deutschland hat zumindest, als ich zuletzt reingeschaut habe, leider auch nicht auf Lager gehabt. Das ist ja gerne mal ein bisschen problematisch.
Ja, ich gucke gerade, ja. Da ist nichts.
Vielleicht muss man den dann sich an der passenden Stelle einen iTunes-Account schießen in den USA und es dann da besorgen oder so.
Ja, einen amerikanischen iTunes-Account in diesem Fall.
Ja, was ich noch, mir ist gerade noch kurz was in meiner Notiz über den Weg laufen, wofür ich diese Serie auch liebe. Es sind einfach, es gibt in den Dialogen stellenweise einfach so großartige so Phrasen, die einfach durch den Raum geworfen sind. Dann wird irgendwann vom Hate-Read gesprochen. Das finde ich einfach so richtig treffend, das ist großartig. So, ja, das Buch, ich habe dieses ganze Buch, es war ein einziger Hate-Read. Ich habe es einfach durchgelesen und es einfach nur gelesen, weil ich es so sehr gehasst habe. Das ist ungefähr so, wie warum wir 50 Shades of Grey oder so.
Moment lesen. Mal.
Wobei das ja auch ganz unterhaltsam ist. Ja.
Du liest 50 Shades of Grey?
Wie, du nicht oder was?
Ich glaube, ich bin der Einzige. Ne, Lilly vielleicht noch, aber.
Also ich sehe schon, du hörst nicht eifrig Retina-Cast.
Chef und Marcel haben es definitiv gelesen.
Und der Lukas auch.
Der Lukas auch, ja.
Das ist aber übrigens auch immer super, weil das, also wenn man sich dann mal.
Also an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden aufgrund von Niveau.
Der Niveau, oder was?
Der Niveau.
Ja, auf jeden Fall sowas ist großartig. Und dann irgendwie, irgendwann fällt auch nochmal as fuck in the heart. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Einfach als Ausdruck für, wie schlecht es ihnen gerade geht. Aber ich glaube, damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende, oder?
Wir sind am Ende. Ja. Danken recht herzlich für euer Interesse.
Eure Geduld vor allen Dingen.
Ja, auch eure Geduld mit uns. Und wir hören uns ganz bald, hoffentlich bei der nächsten Folge des Retina-Cast, vielleicht auch der Retinauten oder unseres Kurzformats der Retina-Cast-Pilotenprüfung, wenn dann wieder die Zeit ist, wo es neue Piloten zu begutachten gibt. Wenn ihr in der Zwischenzeit ein paar alte Folgen hören wollt, vielleicht mal in die Pilotenprüfung vom Mai diesen Jahres reinhören wollt, falls ihr wissen wollt, was wir da alles falsch antizipiert haben für diese Serie oder wenn ihr uns einfach nur, keine Ahnung, mal ordentlich die Meinung geigen wollt, schaut vorbei auf retinacast.de. Sonst könnt ihr auch gerne auf iTunes uns eine Bewertung hinterlassen oder uns mit einem Flatter-Button zur Verbesserung unserer technischen Situation beitragen. Und ich würde sagen...
Das könnt ihr alle machen auf retinacast.de.
Danke. Und dann verabschieden wir uns einfach für heute von euch. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.